ARD.
Es ist wieder viel passiert in der Welt der Wissenschaft und wir sprechen heute drüber. Über im Flug kackende Vögel, über Tricks von Spinnen und darüber, dass ein Kontinent vielleicht größer ist, als wir gedacht haben und alles mögliche andere. Heute hier bei Fakt ab sitzen am Mikrofon
Sina Kürz, hallo.
Und der Gigant der Geometrie, Eneas Roch.
Ich gehe auf diesen Namen nicht mehr ein. Ich habe mich damit jetzt abgefunden.
Man kann auch nicht jede Woche, ne? Ich verstehe das schon. Wir sehen uns ja schon wieder.
Schon wieder, genau. Letzte Woche schon, diese Woche. Wir haben übrigens Post bekommen für letzte Woche. Wir haben nämlich einen schweren Fehler gemacht oder einen wichtigen Schritt vergessen. Das müssen wir vielleicht nochmal kurz aufklären. Eneas und ich haben nämlich letzte Woche gesagt, dass das Wasser aus der Kläranlage straight wieder unser Trinkwasser wird. Das ist nicht so ganz korrekt. Kenny, seines Zeichens Abwassertechniker, hat sich nämlich berufen gefühlt in den Kommentaren und hat uns aufgeklärt, dass das bereinigte Wasser aus der Kläranlage erstmal in die Flüsse, Seen und so weiter in die Gewässer abgeleitet wird und nicht direkt in den Wasserhahn, muss man dazu sagen. Trinkwasser kommt nicht auf direktem Weg aus der Kläranlage, Leute. Wir können alle aufatmen, sondern besteht natürlich zum größten Teil aus Grundwasser. Das stimmt schon, klar. Also dieser Schritt hat so ein bisschen gefehlt.
Was heißt denn aufatmen? Ich finde, es ist sehr zum Aufatmen. Das geklärtes Wasser, also das ist doch, ne?
Ja gut, aber es wird ja dann noch weit. Lass uns bitte ja, nicht drauf ein. Lass uns nicht zu sehr drauf eingehen.
Nein, wir brauchen nicht über die Astronauten auf der ISS reden.
Das ist auch das Erste, woran ich immer denke. Welches Grundwasser kriegen die Astronauten auf der ISS? Aber ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Also vielen, vielen Dank. Ihr dürft uns gerne mal aufklären, wenn wir solche Sachen machen, irgendwas Falsches erzählen oder irgendwas Wichtiges euch fehlt. Schreibt uns gerne. Danke für den Hinweis.
Der Weißgesicht-Sturmtaucher ist ein Vogel. Er hat nicht nur ein weißes Gesicht, er taucht gerne auch stürmisch, sondern er kackt 5-mal pro Stunde, während er fliegt, was der Name jetzt nicht unbedingt hergibt. Das wurde im Fachmagazin Current Biology berichtet.
Der weiß, okay, ich muss ihn erstmal suchen im Internet. Also es sieht aus wie eine Möwe, so eine süße Möwe.
Ja, sieht aus wie eine Möwe. Er heißt auf anderen Sprachen auch nicht Weißgesicht, sondern irgendwie Streifensturmtaucher, weil er so leichte Streifen am Kopf hat. Eigentlich wollten die WissenschaftlerInnen an der Universität Tokio auch ganz was anderes untersuchen. Die wollten nämlich untersuchen, wie Seevögel auf dem Wasser laufen, wenn sie versuchen abzuheben. Haben die da gefilmt. Und dann hat Leo Uesaka auf den Videoaufnahmen überraschend oft gesehen, dass die Vögel Fäkalien fallen lassen. Und dann hat er gedacht, das ist doch ein viel besseres Forschungsthema.
Klar.
Ich glaube, er würde Fakt abmögen.
Ja, ich glaube auch. Also ich finde es jetzt erstmal auch nicht überraschend, weil wann sollen die sonst, also wenn ich fliegen könnte, würde ich das glaube ich auch machen, wenn ich längere Zeit irgendwie stundenlang in der Luft unterwegs wäre. Finde ich irgendwie relativ natürlicher Vorgang, also irgendwie sehr logisch.
Ja, vielleicht vorher, im Sitzen.
Vorher, okay, gut, aber wenn du da oben, also sind wir mal alle ehrlich, wir haben auch alle schon beim Schwimmen im Meer oder in irgendeinem See.
What?
Nicht das Zweite, das Erste.
Fäkalien fallen lassen?
Nein, nicht Fäkalien, ich meine das andere. Das haben wir alle schon gemacht und das wird ja auch nicht so ein Problem sein. Also warum sollte man nicht auch das machen, wenn man fliegen kann?
Du meinst Taucherheizung?
Taucherheizung, das ist ja süß. So nennst du das.
Es ist, glaube ich, wirklich. Das kann man unter echten Tauchern, glaube ich, mal verifizieren lassen. Leute, ihr schreibt auch so gerne Kommentare drunter. Ich glaube, wenn man im kalten Wasser unterwegs ist, kann man Taucherheizung anschmeißen.
Geil, okay.
Also was haben die WissenschaftlerInnen da in Tokio gemacht?
Mhm.
Sie haben 15 Vögel mit kleinen Kameras ausgestattet, so groß wie so ein Radiergummi.
Mhm.
Haben die Kameras genommen, also den um den Bauch gebunden.
Um den Bauch, ja.
Und dann nach hinten ausgerichtet, sodass man die Ausscheidungen sehen kann.
Das gibt's nicht.
Und dann haben sie fast 200 Darmentleerungen gefilmt und ausgewertet. Und die Aufnahmen zeigen, dass die Vögel sich fast immer während des Flugs erleichtern und sehr oft direkt nach dem Starten.
Hey, das klingt so ein bisschen wie wenn eine Rakete startet und natürlich viel Material irgendwie unten rauskommen muss, damit man eben, weißt du, das Rückstoßprinzip.
Ich glaube, dass sie nach dem Rückstoßprinzip noch Vortrieb gewinnen, indem sie hinten Ballast rausschleudern. Ja.
Okay, ich weiß ja auch nicht, kommt ja dann mit welchem Druck das rauskommt eigentlich, ne? Wenn man es mal so sieht.
Und wieder einmal haben wir hier einen richtigen Impuls für die Weiterforschung
Impuls
geliefert.
Ja.
Ja, das war ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Impuls. Ich habe gar nicht so schlau gedacht. Ich habe ganz dumm gedacht, von wegen, ist es nicht sehr anstrengend? Du hebst extra ab. Wenn du auf Toilette musst, wäre es nicht praktischer, sich erstmal zu erleichtern, damit du auch weniger Gewicht in die Luft hieven musst. Und vereinzelt sind diese Sturmtaucher wohl auch nur deshalb abgehoben. Nur zum sich entleeren und nach dem Geschäft sofort wieder gelandet. Also ganz anders als wir Menschen. Wir heben ab, um ins All zu reisen, und der Sturmtaucher hebt ab, um auf den Pazifik zu kacken.
Aber ist es vielleicht auch irgendwie eine Hygienemaßnahme? Weil ich weiß jetzt nicht, ob Sturmtaucher auch irgendwie so einen großen Bereich haben an Land, wo sie eben nesten mit ganz vielen anderen verschiedenen Sturmtauchervögelchen und Kolleginnen und Kollegen.
Ja.
Und da können ja nicht alle die gleiche Toilette benutzen, oder? Ist es dann nicht leichter, wenn die sagen, okay, ich muss aufs Klo, und deren Klo ist dann einfach irgendwie einen Kilometer über einem?
Das Team
über dem Pazifik
mutmaßt auch, dass diese Erleichterung im Flug für die Vögel praktischer und sauberer sein könnte.
Ja, siehst du.
Und du hast ja gerade schon was zur Urese im Wasser gesagt. Und hier ist es genauso. Der Kot von Seevögeln enthält ja bekanntlich Stickstoff und Phosphor. Das ist ein super Dünger.
Mhm.
Und jetzt sagen die in ihrem Paper, über 420 Millionen Weißgesicht-Sturmtaucher gibt es.
Mhm.
Und diese Ausscheidungen könnten in Summe eine relevante Rolle dabei spielen, Plankton und andere Meereslebewesen mit Nährstoffen zu versorgen. Disclaimer, das müsste man aber nochmal, das war nur so aus dem Bauch geschossen, das müsste man nochmal untersuchen.
Ja, genau.
Also jede Darmentleerung ist ein Beitrag zur marinen Kreislaufwirtschaft.
Mhm. Das denken sich die Weißgesicht-Sturmtaucher wahrscheinlich nicht dabei.
Die dabei was denken, die machen das automatisch. Wir können von ihnen was lernen. Die werfen im Flug ihre Fäkalien ab. Was machen wir? Wir schleppen unseren Ballast ja oft noch mit in Meeting, wenn es vorher nicht nochmal für Bio-Break gereicht hat. Oder wir spazieren durch unseren Garten, ohne zu düngen. Sind wir wirklich die Krone der Schöpfung? Wir Menschen, wir scheißen ja auch aufs Meer, aber leider anders.
Ich habe vorgestern, so langsam geht die Zeit wieder los, in meinem Badezimmer eine Winkelspinne gefunden.
Woran erkennt man die? Die Kreuzspinne hat ja praktisch ein Kreuz dabei.
Eigentlich, ich nehme es mal zurück, ich habe keine Ahnung, ob es eine Winkelspinne ist, aber die Leute, die wissen, wie eine Winkelspinne aussieht, also es war auf jeden Fall eine wirklich fette, riesige, dunkle Spinne. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Winkelspinne war, weil die gibt es hier. Und so langsam hört der Sommer ja auf und so langsam suchen die sich eben Orte, wo es ein bisschen trocken und warm ist. Und ja, das Badezimmer bei uns ist im Keller. Ich glaube, vielleicht hätten wir uns für einen anderen Ort entscheiden soll. Naja, passt auf jeden Fall zu der Meldung, die ich gehört habe aus Taiwan über das Jagdverhalten von einer Netzspinne. Also diese Viecher sind wirklich so krass raffiniert, dass die mir manchmal Angst machen. Die haben sich eine Netzspinne angeguckt, die Glühwürmchen benutzt. Einerseits als Beute, weil Glühwürmchen sind ja auch Insekten, ne? Wenn die ins Netz fliegen, dann kann man die zubereiten. Aber die werden nicht direkt zubereitet von dieser Spinnenart, sondern die lässt sie erstmal da hängen.
Die sollen erstmal eine Runde Leuchtturm spielen.
Die sollen erstmal eine Runde leuchten. Denkt sich so, oh, das ist ja nett. Ja, ich hätte jetzt eigentlich Hunger auf einen Snack, aber ich lasse die mal da hängen, weil...
Die romantische Lichterkette ist auch ganz, ganz glitsch.
Ja, sie macht es eben nicht für die Atmosphäre, sondern weil sie genau weiß, also was heißt wissen, aber sie macht es, weil anscheinend andere Tiere davon angelockt werden, andere Insekten, und du dann mehr Beute machen kannst.
Guck mal, da ist noch Licht an. Lass doch da noch einen Absacker trinken. Mist, ich hänge im Netz.
Ja. Ja, genau. Ja, so ein bisschen wie bei uns auch. Dann hängt man fest. Genau. Deswegen haben die in Taiwan, in dieser Studie, haben die Tests gemacht. Auch wieder wunderbar. Also passt auch sehr schön zu, wir binden irgendwelchen Möwen Kameras um den Bauch und gucken, wie viel die kacken. Gibt auch schöne Tests, in denen man sich eine Spinne nimmt und eine kleine LED in ihr Netz platziert. Und dann schaut, wie viel mehr Beute sie bekommt, als wenn keine LED im Netz hängt. Das war sozusagen die Grundlage dann der Studie. Und sie haben dreimal mehr Beute bekommen, oh Wunder, wenn eine LED im Netz war.
Interessant.
Ja.
Man kennt das ja, wenn man Fenster auflässt und das Licht an, kommen mehr Insekten rein.
Ja, ja. Klar. Und wir sehen ja auch alle, dass die ganzen Spinnenweben, also die Spinnen gerne in der Nähe von irgendwelchen Glühlampen draußen oder an irgendwelchen Straßenlaternen ihre Netze bauen.
Das Wissen scheint sich unter Spinnen herumgesprochen zu haben.
Wenn man von Wissen sprechen kann, ich weiß es nicht.
Ja, wir haben jetzt hier schon so viel vermenschlicht.
Ja, stimmt.
Die Spinne weiß es, sie hat es ihrer Nachbarin erzählt. So.
Ja. Am Nachbarnetz, genau. Mich erinnert das an irgendein Video, was ich mir gesehen habe von, ich glaube, es war eine Krähe oder irgendeine Rabenart oder so, die so Brotkrumen an so einem Uferrand immer so reingeworfen hat. Da waren halt so Fische und dann den Brotkrumen auch immer wieder zurückgeangelt hat, dass er nicht so weit wegtreibt. Und irgendwann war ein Fisch nah genug und dann hat sie sich den Fisch geschnappt und ist weggeflogen mit dem Fisch. Sie hat auch geangelt. Also Tiere angeln.
Warum auch nicht? Ich finde es nicht überraschend, dass man andere Tiere schleichen sich ja an. Die ducken sich und pirschen durchs Gras. Also dass man irgendwelche Taktiken entwickelt, ne? Ja, um
Strategie, ja.
Satt zu werden. Das ist ja ein sehr natürliches Verhalten. Aber schon cool, das Licht offensichtlich, dass man sagt, ich fange mir eine Laterne.
Es ist einfach so krass, dass da fliegt was ins Netz und eigentlich ist so eine Spinne noch so programmiert, rennt dahin und packt die dann ein. Aber macht sie nicht. Sie sieht halt, das ist ein Glühwürmchen. Cool, das leuchtet. Damit kann ich mehr Beute machen.
Man weiß, dass sie sonst bei anderen Viechern sofort hinläuft?
Ja, genau. Das ist ja eben der Unterschied. Ne? Also wenn es ein Glühwürmchen ist, wird es nicht direkt verpackt. Wenn irgendwas ins Netz fliegt, was nicht leuchtet und ein Insekt ist, dann kann man direkt anfangen, das sozusagen zu verarbeiten. Aber das Glühwürmchen, das wird erstmal hängen gelassen.
Clever.
Ja, ist einfach eine Horrorgeschichte, die ich gehört habe. Ich bin einfach froh, dass Spinnen nicht so riesig sind.
Als hätten wir es abgesprochen, das ist das perfekte Stichwort für die nächste Meldung. Die Afrikanische Union ist ein Zusammenschluss von 55 afrikanischen Staaten. Hätte ich nicht gewusst, wie viele das sind. Ich weiß auch nicht, welche jetzt noch über sind. Ich habe das versucht rauszufinden, das war schwierig. Die Afrikanische Union unterstützt eine Kampagne, die zum Ziel hat, unsere Weltkarte wegzuschmeißen und eine andere zu nehmen. Denn unsere Weltkarte ist in gewisser Weise falsch. Afrika ist dort in seiner Größe nicht korrekt abgebildet.
Ach so, das ist, ja, das weiß ich.
Gut, dann nächstes Thema.
Ja. Erzähl mir bitte trotzdem mehr darüber.
Och nö.
Das weiß ich ja nicht, das habe ich auch gelesen. Komm, wir reden über was anderes.
Vielleicht möchtest du ein bisschen was darüber erzählen. Was ist denn da
falsch? Nein, ich weiß nur, dass die Weltkarte, die man sich immer anschaut, also wir gucken uns, vielleicht erzähle ich jetzt auch wieder Quatsch, ne? Aber du wirst es aufklären, wenn es Quatsch ist. Wir haben diese 2D-Karte ja immer, ne? Weil ja bekanntlich die Erde eine Scheibe ist. Nein, Spaß. Also wir haben diese 2D-Karte und die Erde ist aber natürlich nicht 2D, sondern sie ist eine Kugel. Aber es ist in der Kartografie einfacher. Wie kann man das erklären? Also du willst halt die Oberfläche von einer Kugel willst du zweidimensional darstellen, oder? Das ist doch irgendwie der Hintergrund, ne? Und dadurch wird dann oben an den Rändern, wird das irgendwie so ein bisschen zusammengestaucht oder irgendwie so. Und dadurch wirken dann die...
Ja, genau, das ist das Problem.
Ah, okay.
Ja.
Aber auf jeden Fall sind die Größenverhältnisse dann nicht so, wie wenn du es richtig aufklappen würdest.
Aber,
ich weiß nicht.
Aber in diesem Fall ja.
Aber ich weiß nicht mehr, warum man das macht. Also was jetzt der Vorteil nochmal ist.
Gut, also unsere Karte geht zurück auf Gerardus Mercator, der natürlich in Wirklichkeit Gerd Krämer heißt, ist ja klar. Der hat sich ja nur, wie alle damals, einen schönen lateinischen Namen gegeben.
Ehrlich?
Also, ja.
Ist es so?
Ja. Melanchthon heißt ja auch nicht Melanchthon. Das kannst du schön übersetzen. Das ist, Melas ist, glaube ich, schwarz und Chthonos ist die Erde, soweit ich weiß. Und der hieß einfach Schwarzhat.
Geil.
Das war damals posch, seinen Namen zu latinisieren.
Cool, ich überlege mir auch einen neuen Namen für die nächste Folge.
Ja, also er hat diese Karte 1569 hat er die entworfen. Die hat sich durchgesetzt und bis heute wird sie gern verwendet, aber sie hat ein paar Schwächen. Ich erkläre dir kurz, wie man das konkret in diesem Fall macht. Also, du nimmst die Erde,
Kugel.
Gehen wir davon aus, dass es die Kugel, eine
die Kartoffel
Kugel ist, und legst einen gedachten Zylinder drumherum. Und dann...
Warte, ist der Zylinder oben offen oder Nord- und Südpol offen oder wo ist der offen?
Also der Zylinder ist ja so eine lange Röhre, ne? So eine lange, lange Röhre.
Nach oben.
Nach oben und nach unten
längs,
offen.
Ja.
Nach oben und nach unten beliebig lang.
Und oben ist bei uns jetzt Nord und unten ist Süd, ja.
Du wickelst ein Blatt Papier sozusagen zylinderförmig darum, dass es wie so eine Rolle ist.
Ja.
Und dann projizierst du jeden Punkt des Globus geradlinig aus der Mitte des Globus auf den Zylinder. Also man kann sich vorstellen, in der Mitte der Erde macht so eine Lichtquelle an und der Schatten, der dann durch die Erde auf den Zylinder geworfen wird, das ist die Karte.
Okay.
Und es ist natürlich klar, dass je näher du an den Polen bist, natürlich der Schattenwurf ganz, 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 ganz doll verzerrt ist. So ähnlich wie wenn du direkt vor einer Laterne stehst nachts. Deine Füße sind noch hier, aber dein Kopf, der viel näher an der Laterne ist, der ist irgendwie ganz weit da hinten. Genau.
Ja, ja.
Und man rechnet noch ein bisschen gegen, damit der Zylinder nicht unendlich groß ist, aber trotzdem hast du dann eine Verzerrung. Jetzt sagt man sich ja, warum macht man denn sowas Doofes? Es hat einen anderen Riesenvorteil, nämlich diese Karte ist winkeltreu. Das heißt, wenn du eine Form hast, zum Beispiel eine Küste, dann ist die auf dem Globus ziemlich genau so wie auf der 2D-Karte. Oder wenn sich Längen und Breiten gerade schneiden, schneiden die sich auf der 2D-Karte im 90-Grad-Winkel. Das ist super praktisch zu navigieren. Nachteil ist, Flächen werden verschieden skaliert. Also sie haben an verschiedenen Stellen verschiedene Maßstäbe. Und jetzt kommt Afrika ins Spiel. In der Nähe der Pole, Grönland zum Beispiel, werden Gebiete sehr stark vergrößert. Und da sagt Afrika, Freunde, also die stellvertretende Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, Selma Malika Haddadi, sagt, die Mercator-Karte fördere den falschen Eindruck, Afrika sei randständig, obwohl Afrika der zweitgrößte Kontinent der Welt sei. Also sie beklagt im weitesten Sinne, die größten Fake News der Welt hängen in jedem Klassenzimmer.
Mhm.
Und man könnte natürlich auch eine andere Karte nehmen. Das muss man ja nicht machen wie Mercator. Und es gibt zig Möglichkeiten. Um 1970 war da eine größere Diskussion im Gange, dass man sagt, so die Mercator-Karte ist einfach ungeeignet, wenn man Größenvergleiche anstellt. Und da gab es dann Alternativvorschläge, bei denen alle Flächen maßstabsgetreu und mit dem gleichen Maßstab abgebildet werden. Die sieht aber ein bisschen komisch aus. Die sieht sehr, sehr langgezogen aus, so wie, als würde man die Erde extrem langziehen. Das sieht irgendwie für uns, weil wir die andere Darstellung gewohnt sind, komisch aus.
Ja, genau. Das ist ja immer der Punkt. Wir kennen ja nur die alte Darstellung. Und wenn ich den ganzen Tag auf Google Maps drauf schaue, dann habe ich halt eine klare Vorstellung davon, wie die Erde jetzt für mich aussieht. Aber ob es jetzt auch so maßstabgetreu ist oder nicht, das hat ja einfach was damit zu tun, dass man daran gewöhnt ist, ne?
Ja, also diese Gall-Peters-Projektion von 1970, die ersten Ideen dazu gab es schon 1855. Also das ist durch die Jahrhunderte hinweg haben sich Leute darüber Gedanken gemacht. Die hat halt leider Winkel- und Formverzerrungen. Die Flächen bleiben gleich, aber leider sind Winkel und Formen verzerrt. Keine gute Karte. Mhm. Und es gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Die heißen zum Beispiel Winkel-Tripel-Projektion oder Eckart 4 oder Robinson. Und jede von denen macht irgendwas gut, aber hat einen Nachteil. Denn eine perfekte Abbildung gibt es nicht. Und jetzt, der Grund ist nämlich Mathematik. Weil Kugel und Ebene einfach grundlegend unterschiedliche Geometrien haben. Nach dem Satz von Gauss, einer der 1000 Sätze von Gauss, kann man eine Fläche mit unterschiedlicher Krümmung nicht verzerrungsfrei auf eine andere Fläche abbilden. Also du kannst nicht eine Kugel mit einer positiven Krümmung auf eine flache Karte mit null Krümmung abbilden, ohne irgendwo Kompromisse eingehen zu müssen. Das war übrigens politisch gewollt, sagen HistorikerInnen, dass Europa groß und Afrika klein
aussieht. Das war auch das Erste, was ich dachte, weil, also ist doch auch jetzt nicht so wichtig, ob der afrikanische Kontinent jetzt richtig dargestellt ist. Wichtig sind ja einfach nur die Länder auf der Nordhalbkugel, die europäischen oder nordamerikanischen. Das sind ja die wichtigen Staaten und Länder. Also weiß ich jetzt nicht, muss man sich jetzt
Grönland
auch nicht aufregen.
Passt 14 Mal in Afrika rein.
Das ist wirklich so geil.
Und es sieht auf der Karte ungefähr gleich groß aus.
So
ja?
Krass,
das ist kein Zahlendreher.
Ja.
Das ist kolonialer Größenwahn, aber ganz subtil.
Ja,
Grönland
sieht gewaltig aus und ist, also es ist jetzt auch keine Mini-Insel, ne? Aber es sieht trotzdem crazy aus. Man hat echt das Gefühl, wow, was für eine riesige Eiswüste.
Correct the Map heißt diese Initiative, die jetzt Organisationen auffordert, zum Beispiel die Weltbank oder die UN, eine andere Karte zu verwenden. Und ich hoffe, sie schaffen das, denn mit Änderungen tun wir uns ja bekanntlich schwer. Aber Fortschritt passiert ja immer dadurch, dass eben etwas nicht so gemacht wird wie immer. Ja? Dass sich Chirurginnen und Chirurgen die Hände waschen, war ja auch lange Zeit sehr unüblich, bis man gemerkt hat, der Doofmann, bei denen alle immer lachen, dass der sich die Hände wäscht, oh, bei dem sterben deutlich weniger Patienten.
Ja, also. Gutes Beispiel. Ich bin auch dafür, ich meine, können wir nicht jetzt einfach nur noch dreidimensionale Karten nehmen? Warum nehmen wir nicht einfach jetzt nur noch die Kugel? Also alle zweidimensionalen Karten werden einfach verbannt und dann haben wir einfach nur noch entweder eben eine 3D-Ansicht im Internet oder auf dem Mobiltelefon oder es gibt halt nur noch Globen. Warum arbeiten wir nicht wirklich mit einer Kugel?
Wir arbeiten doch gerne mit flachen Bildschirmen. Ich glaube, dass, weil wir im Kleinen flach denken. Wenn du bei der Maps-App rauszoomst, irgendwann springt die ja auch um und wird dann zum Kugel, weil die sie gesagt haben, das andere war doof. Ja. Ich frage mich, was macht das mit Grönland? Die können ja überhaupt nichts dafür.
Die werden nur noch unwichtiger.
Aber die sind wahrscheinlich am Boden zerstört, wenn sie erfahren, dass sie nur eine mickrige Eisportion sind.
Aber wahrscheinlich, was sie auch generell über die Erde denken, weil wenn sie einmal von Ost nach West laufen in einer halben Stunde und dann denken, die Erde ist nicht so groß. Wieso kann ich nicht nach Island schwimmen? Wieso kann ich da nicht hinschwimmen? Das müsste doch eigentlich nur eine halbe Stunde sein.
Aber ich unterschreibe deine Petition für mehr 3D. Es werden ja immer mehr Daten von uns gesammelt. Also ne, für moderne Computertechnik brauchst du einfach Daten. Früher hat ja für einen Personalausweis einfach so ein nettes Foto aus dem Fotofix-Automaten am Bahnhof gereicht. Ne, heute muss es biometrisch sein, dass man ja alles erkennen kann und die Brille darf nicht doof im Gesicht sein und sowas. Ich frage mich, wann kommen die auf die Idee zu sagen, oh, eine 2D-Ansicht von vorne reicht ja gar nicht. Lass uns mal lieber alles filmen. Lass uns eine Mercator-Projektion von unserem Kopf machen, dass man auch auf dem Perso dann die Hinterseite und den Scheitel sehen kann. Das wird kommen.
Das fände ich geil. Ich hätte gerne ein Mercator-Foto von mir. Garantiert gibt es auch irgendwo ein Tool im Internet, wo man eine Mercator-Projektion aus seinem Kopf machen kann, oder? Das gibt es doch garantiert. Das hat doch irgendwer programmiert, der keine Lust hatte auf die richtige Aufgabe, die er machen musste. Safe.
Das ist deine Hausaufgabe. Das gibt es bestimmt.
Das gibt es safe. Auch. Ich suche das. Und 3D ist auch wieder ein tolles Stichwort, Enyas, für eine Studie, die ich gefunden habe. Über eine Wahnsinnsgeschichte von einem Unfall aus den 70ern an einem Teilchenbeschleuniger. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, von Anatoly Bugorski, der sich der Frage gestellt hat, was passiert, wenn ich meinen Kopf in einen hochenergetischen Protonenstrahl reinhalte? Was passiert dann? Alle, die es wissen wollten, er hat es gemacht und er lebt auch noch.
Wollte er das wissen oder war es wirklich ein Unfall? Ich glaube, der hat doch reingeguckt aus anderen Gründen und dann war aber leider noch der Strahl an. Ne?
Leider war der Strahl noch an, genau. Ja, es war ein Versehen. Also ist ein Physiker aus der Sowjetunion gewesen, hat an einem der damals, glaube ich, größten Teilchenbeschleuniger gearbeitet in Pitvoli, das in der Nähe von Moskau, nördlich von Moskau. Und arbeitete da an dem Teilchenbeschleuniger 1978 und dann wie immer irgendwas klappt nicht mit der Technik, also geht er rein in die Kammer und eigentlich, also auch heute und auch damals gibt es Sicherheitsvorkehrungen, dass du eben nicht in so eine Kammer reingehst, wenn der Strahlengang noch leuchtet, ne? Es gibt einen Kontrollraum.
Du siehst ihn ja nicht. Es ist ja nicht so wie im Science-Fiction-Film, dass das irgendwie so rot leuchtet oder sowas, ne?
Ja, du siehst es. Ja, du hast keinen roten Laser, grünen Laserstrahl, wie sich das manche vorstellen. Du siehst nichts. So, und du hörst auch nichts. Du gehst halt da rein, denkst, ja, sieht aus wie, als wäre es aus. Und er hat sich dann eben rübergebeugt, da irgendwo, wo er sich nicht hätte hinbeugen sollte.
Wobei, du sagst Photon?
Nee, Protonenstrahl. Nukleonstrahl.
Proton sieht
genau,
man nicht.
Hat sich da reingebeugt und dann ist der Strahl ihm einmal durch den Kopf geschossen.
Ganz fieser Unfall.
Also eigentlich sind da auch die Türen zugeschlossen, war nicht, weil vorher einer irgendwie, da war ein anderes Experiment, hat da irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass man da die Tür zuschließen muss. Dann gab es, gibt auch eigentlich immer so eine Kontrollleuchte oder so, da war die Glühbirne durchgebrannt, das hat nicht mehr geleuchtet.
Oh nein, wirklich?
Also ist auch wirklich alles schiefgegangen.
Also Arbeitssicherheit wird ja immer belacht, dass man da sich jedes Jahr in der Firma so eine Belehrung anhören muss mit irgendwie aufpassen, nicht über die offene Schublade stolpern und so und nicht einbeinig auf einer Leiter balancieren.
Ja, ja.
Es hat leider Menschen brauchen das.
Ja, Menschen brauchen das und es ist auch wichtig, das sich immer wieder anzuhören. Ja, in dem Fall war es nicht so. Also er hat schön seinen Kopf in diesen Protonenstrahl reingehalten. Er hat natürlich, also man sieht es ja nicht, ne? Also er kann den Strahl nicht sehen. Er hat auch keinen Schmerz oder so gespürt, aber er hat auf jeden Fall gemerkt, dass plötzlich ein ultrahelles Licht hat er plötzlich gesehen. Also um mal den Strahlengang zu verfolgen, das ist durch den Hinterkopf. Auf der linken Seite, also meine linke Seite, ne, wenn ich so gucke, hinten durch den Kopf und dann durch den linken Nasenflügel wieder raus. Das ist der Strahlengang gewesen. Und er hat wohl dokumentiert, ist irgendwie das Zitat, er hat irgendwie Licht gesehen, das heller ist als 1000 Sonnen und das war's. Und da ist ihm, ne, hat er schon gedacht, so okay, das stimmt was nicht. Was macht man dann? Man macht nichts, man arbeitet normal weiter und geht nach Hause. Vielleicht war er auch geschockt, ich weiß nicht. Er ist auf jeden Fall nach Hause gegangen am nächsten Tag.
Aber er ist nicht irgendwie bewusstlos geworden.
Nein, er hat nichts gemerkt, außer dieses helle Licht. Hat sich dann wahrscheinlich gedacht, okay, da stimmt was nicht. Aber er ist auf jeden Fall nach Hause gegangen und am nächsten Tag fing dann irgendwie an, dass die Gesichtshälfte so ein bisschen angeschwollen ist. Die Haut hat sich gepellt an den Eintritts- und Austrittsorten vom Strahlengang. Genau, und man ist davon ausgegangen, ne, weil wenn so ein wirklich hochenergetischer Protonenstrahl dir einmal durch den Kopf schießt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, ne, bei der Strahlenbelastung, dass du dann irgendwie, ja, demnächst dann den Löffel abgibst. Aber ist anscheinend nicht passiert. Also er lebt heute noch. Er ist auf dem linken Ohr taub. Hat so ein bisschen Nervenschädigung. Also er spürt auf der linken Gesichtshälfte, glaube ich, an manchen Teilen nicht mehr so viel. Und ab und zu hat er mal im Jahr so ein paar epileptische Anfälle. Aber ansonsten geht es ihm klasse. Also alles andere ist anscheinend ganz normal. Er ist auch nicht an Krebs erkrankt. Das ist zumindest nicht dokumentiert. Also der ist jetzt über 80 und alles gut. Und er hat auch noch zwei Jahre später nach dem Unfall hat er auch noch seine Promotion abgeschlossen und so. Er hat so ein bisschen mit Fatigue zu tun wohl. Also so ein bisschen Erschöpfungszustände. Aber ansonsten scheint alles gut zu sein. Und die Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, weil eben dieser Vorfall einfach so einzigartig ist, da haben sich Leute durch all die Informationen, die es jetzt über diesen Fall gibt, eine 3D-Analyse, so ein digitales Bild über seinen Kopf und sein Gehirn und wo der Strahlengang genau durchgegangen ist, haben die eben angelegt, um mal zu schauen, okay, durch welchen Temporallappen ging das Ding durch und so weiter. Und ob die Folgen...
Jetzt erst?
Ja, ich glaube, das ist...
Nach so vielen
also,
Jahren.
Die wollten da, glaube ich, ein bestimmtes Tool testen einfach, ne? Und haben dann eben diesen Vorfall als Beispiel genommen. Ja, also ich denke, dass die sich schon ein paar Sachen dazu mal angeguckt haben, aber so richtig von der Medizin untersucht wurde das Ganze wohl nicht. Zumindest gibt es da keine öffentlichen Daten zu. So viel zum Thema 3D-Modell. Und man kann auf jeden Fall, also in der Studie selbst haben sie ja auch so ein paar Sachen entdeckt. Also es ist natürlich nur aus Daten, die aus dem Internet jetzt sind, ne? Also die haben jetzt nicht Anatoli selbst irgendwie nochmal in Kernspin oder so reingeschmissen. Aber man sieht wohl schon allein durch dieses 3D-Modell, wenn man das einmal sich anschaut und das Gehirn und den Strahlengang sich anschaut, dann sieht man, okay, ne, der Strahlengang geht durch einen Temporallappen, der auch für so Entwicklung von Epilepsie wohl mit verbunden wird. Ne? Er geht durchs Schläfenbein. Man kann Erklärungen finden für Taubheit. Also es passt, wenn er eben gerade durchgeht. Genau.
Gruselig.
Es ist super gruselig. Es ist auch total crazy, wie du schon sagst. Ne? Es ist nicht wie im Film, dass man irgendwie einen grünen Lichtstrahl hat und so, dass man es einfach nicht sieht. Ne? Er hat einfach seinen Kopf da reingehalten und wusste es halt nicht, dass das Ding an ist. Du kannst es halt nicht sehen. Ne? Und er ist auch kein Superheld geworden. Das ist auch das Nächste, was ich dachte. Er ist nicht tot, aber er ist auch kein Superheld. Es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Aber Hulk ist er jetzt nicht.
Ich glaube, er hat einen guten Kompromiss erwischt zwischen diesen beiden Extremen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist echt eine crazy Geschichte. Ja, Leute, ich warte auf eine Mercator-Projektion meines Kopfes. Das Mercator-Passfoto.
Dafür brauchst du aber auch erstmal natürlich den Kopf als 3D-Modell, bevor man den projizieren kann.
Ja, aber das wird ja irgendwie möglich sein.
Den kann man ja fotografieren von verschiedenen Seiten. Aber es sind ja immer nur 2D-Fotos.
Dann habe ich eine sehr kleine Nase und eine sehr hohe Stirn.
Ja.
Vielleicht möchte ich es doch nicht. Egal, wir sind auf jeden Fall durch diese Woche.
Bis nächste Woche, macht's gut.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch. Game of Thrones trifft True Crime im alten Rom. Der neue Hörspiel-Podcast Der römische Traum, eine Anno-Story. Das ist eine mega spannende, sehr aufwendig produzierte Hörspielgeschichte von den KollegInnen von SWR Kultur. Mit einem super starken Ensemble, mit eigens komponiertem Soundtrack, der live eingespielt wurde vom SWR Symphonieorchester. Also wirklich ganz großes Kino für die Ohren. Es geht um zwei Freunde, die sich freiwillig in die Sklaverei verkaufen. Warum? Das hört ihr in der Story. Und durchweg dann Intrigen, Gladiatoren, Verrat, Liebe, alles erleben, was eine spannende Story ausmacht. Jetzt in der ARD Audiothek, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Der römische Traum, eine Anno-Story.